Seid gegrüßt! Willkommen bei LARP Tales, dem LARP-Podcast für jeden, der sich gerne in Rüstung schmeißt, an Conblues leidet und endlich wieder mit seinen Freunden am Lagerfeuer Met trinken möchte. Genau wie wir.
Wenn du auch eine Nachteule bist und dich der Anblick von Blut nicht abschreckt und du Game of Thrones vielleicht auch wegen der Intrigen geschaut hast, ist das hier heute die richtige Folge für dich. Heute geht es nämlich um Vampire LARP. Dazu haben wir unter anderem Maike eingeladen, die Spielleiterin in einer Hamburger Chronik ist. Und außerdem sprechen wir auch mit Kai über das Thema Konfliktspiel. Viel Spaß!
Genau. Vampire LARP spielt in der World of Darkness, ein Spieluniversum vom White Wolf Verlag, der eigentlich für Pen & Paper entstanden ist. Die Vampir-LARP-Chronik, in der wir beide unsere Erfahrungen gemacht haben, die orientieren sich am Regelwerk Vampire the Masquerade, wurde aber natürlich fürs Live-Rollenspiel dann angepasst, das Regelwerk. Ja, und das heißt für euch, dass alles, was wir euch jetzt hier erzählen, sich auf diese eine LARP-Chronik bezieht, in der wir spielen und mit der wir unsere Erfahrungen gemacht haben. Das heißt, wenn ihr uns jetzt zuhört und denkt, hey, ich spiele seit Jahren Vampire und das ist völlig anders, dann ist das hier jetzt euer Disclaimer. Es ist keine Garant auf Vollständigkeit. Wir werden nicht jede Form von Vampire-LARP jetzt hier gut darstellen können, aber das ist eben das, wie wir gespielt haben und wie wir es erlebt haben. Es gibt natürlich total viele Chroniken und LARP-Konzepte, die sich unter dem Überbegriff Vampire-LARP finden lassen. Von denen wissen wir aber nichts und darum hört ihr hier jetzt nur unsere Erfahrung mit der Chronik, in der wir gespielt haben. Um ins Thema einzusteigen, fragen wir erstmal Maike, die Erfahrung als Spielleiterin hat und damit unsere Expertin ist, wie das ganze Spiel so abläuft und wie es sich auch unterscheidet von zum Beispiel Fantasy-LARP.
Ja, hallo Maike. Dann erzähl doch mal, wie bist du zum Vampire Life gekommen und was hat dich dazu motiviert?
Ja, also ich bin seit 4 Jahren offiziell Spielleitung in der Katharsis-Chronik. LARP spiele ich aber seit meiner Kindheit schon und mit Vampire LARP habe ich vor etwa 6 Jahren angefangen. Die Katharsis-Chronik an sich existiert aber seit den 90er Jahren und damals haben meine Tante, mein Onkel und mein Vater da schon gespielt. Ich bin also sozusagen Spielerin und auch Spielleiterin zweiter Generation. Und Spielleitung bin ich eigentlich eher zufällig oder ganz organisch geworden, weil ich viel organisatorisch und kreativ mit angepackt habe und dann irgendwie in die Position hineingewachsen bin. Also ich glaube, meine Hauptmotivation ist wahrscheinlich die seit meiner Kindheit so gewachsene Liebe für diese Spielwelt und auch für die Dramaturgie, die halt dahinter steckt und recht einzigartig ist.
Einzigartig ist, denke ich mal, ein sehr gutes Stichwort. Wie hebt sich denn das Spiel von anderen LARP-Genres und Dynamiken ab?
Also ganz praktisch betrachtet ist das Setting, in dem wir spielen, zu großen Teilen halt die moderne Welt, in der wir leben. Bloß halt plus die Vampire und diese geheime Gesellschaft, in der sie existieren. Dadurch sind wir eben sehr flexibel, was Spielorte angeht. Und man kann sich auch leichter spontan zu kleineren Spielen außerhalb der größeren offiziellen Treffen verabreden. Die einzige Bedingung dabei ist natürlich, dass das Spiel nach Einbruch der Dunkelheit stattfinden muss, da die Charaktere IT dazu verpflichtet sind, vor Menschen die Maskerade zu fahren, also sich nicht als Vampire zu offenbaren, kann man so tatsächlich halt auch in Gegenden spielen, in denen sich einige Menschen befinden, also wie in öffentlichen Parks oder sogar in Restaurants, Cafés oder so halt auf ein Glas, in Anführungszeichen Rotwein. Aber das ist, wie gesagt, so der ganz praktische Organisator Teil, der das da eben sehr einzigartig macht und halt auch zu einem gewissen Spielrhythmus führt. Was mir persönlich auch noch immer wichtig ist zu erwähnen, ist so ein bisschen auch die Spielphilosophie, dass wir halt im Spiel anstreben, jetzt keinen Plot zu lösen oder irgendetwas zu gewinnen. Kurz gesagt, wer halt einen Held spielen möchte, clever einen Plot knacken will und dann mit Loot belohnt werden möchte, der wird bei uns halt nicht sehr glücklich werden. Es geht bei uns halt sehr um Spielprinzipien wie Play to Lose oder Play to Struggle und das alles halt in einem Du-kannst-was-du-darstellen-kannst-Rahmen. Also das heißt, man muss halt Spaß an immersiven, tiefen Dramaspiel haben und halt sozusagen an dem Weg, also auch an der gesamten Geschichte in all ihren düsteren Facetten. Immersion und das Erleben stehen bei uns sozusagen im Vordergrund. Das bedeutet auch, ein Triumph fordert halt Opfer und auch gewonnene Intrigen können halt Untiefen eröffnen, deren man sich vorher halt nicht bewusst war. Das bedeutet, den ultimativen Sieg oder Triumph oder halt den Loot wird es bei uns nicht geben. Das ist halt etwas, was nichts für jeden ist. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Das macht unser Spiel jetzt nicht besser oder schlechter oder irgendwie tiefsinniger als andere LARPs. Es ist halt einfach ein anderes Angebot für Menschen, die Spaß an sowas haben.
Du sprichst ja häufig von Immersion. Das bedeutet ja Eintauchen. Was genau bedeutet das für dich und die Vampire-Spielwelt?
Vor allem im Spiel konsequent IT bleiben. Also es gibt bei uns zum Beispiel keine OT-Bubbles, wie es die teilweise auf Fantasy-Großcons zum Beispiel gibt. Das bedeutet aber auch, dass wir nicht nur auf dieses konsequente IT bleiben achten, sondern das schlägt sich auch in unserem Regelwerk wieder. Unser Regelwerk ist sehr darauf bedacht, mit wenig Ansagen auszukommen, mit wenig Telling. Das bedeutet, wir haben halt ein Regelwerk, das sehr intuitiv ist und in dem wir auch Fähigkeiten, die die Vampire zum Beispiel haben, darstellen können, ohne dass wir extra irgendwelche Zahlen ansagen müssen, irgendwas auswürfeln müssen und so weiter. Das bedeutet natürlich auch, dass alle Spieler komplett gemeinsam an diesem Play-to-Struggle und Play-to-Lose-Strang ziehen müssen. Das bedeutet halt, wenn wir einen Kampf spielen, gibt es dafür zwar Regeln, aber das bedeutet auch, dass die Charaktere sehr fair spielen müssen. Und fair heißt in dem Moment halt eine Szene darzustellen, die Sinn ergibt für die Charaktere, die da drin sind. Auch, dass wenn man selber das Opfer ist, das halt gut mitzuspielen, auch sozusagen den Angreifer gut mitzuspielen. Also es geht halt weniger darum, auszuwürfeln, wer jetzt gewinnt bei diesem Kampf, sondern es geht mehr darum, gemeinsam eine tolle Szene zu schaffen und halt ein immersives und intensives Erlebnis für sich selbst und halt auch die Spieler drumherum zu schaffen in dem Moment.
Ja, und kannst du uns einen kleinen Einblick geben, wie das Spiel organisatorisch so abläuft?
Die Katharsis-Chronik besteht seit den 90ern und seitdem findet sozusagen eine fortlaufende Geschichte statt. Die Chronik besteht momentan aus 8 aktiven Domänen in Deutschland und den Niederlanden. Domäne, das ist ein Begriff, da steht IT sozusagen für ein abgeschlossenes Herrschaftsgebiet eines jeweils herrschenden Vampirs. Und OT sind die einzelnen Domänen, aber auch einzelne Gruppen, die jeweils eine eigene lokale Spielleitung haben. Das heißt, wir haben eine ganze Menge Spielleiter insgesamt in der Chronik. Und wir haben halt regionale Spiele. Die finden in den meisten Domänen in einem regelmäßigen Rhythmus statt. Also hier in Hamburg beispielsweise gibt es jeden Monat ein reguläres Treffen von unserer lokalen Gruppe hier. Zusätzlich dazu gibt es halt noch seltenere, größere, überregionale Treffen, die sich halt organisatorisch und dann auch monetär eher so dem typischen Con-Format angleichen. Also die gehen dann halt ein Wochenende und man bezahlt einen Beitrag und man sieht sich halt auch OT dann die ganze Zeit.
Was sind denn so die Vor- und Nachteile von diesem Spielrhythmus?
Der Vorteil daraus ist halt vor allem das tiefe Eintauchen in die Spielwelt und auch ein Stück weit die Flexibilität. Also hat man beispielsweise das Gefühl, dass die monatlichen lokalen Treffen nicht ganz ausgereicht haben, um eine Beziehung zwischen bestimmten Charakteren zu vertiefen, kann man sich einfach auf einem anderen lokalen Treffen begegnen oder man verabredet sich zu einem kleineren privaten Spiel. Und selbst wenn man das alles nicht macht, haben wir ja trotzdem noch diese sehr, sehr dichte Taktung, dass eben jeden Monat mindestens ein offizielles Treffen stattfindet und dann die Wartezeit eben nicht so groß ist. Wir motivieren unsere Spieler dazu, größere Konflikte und Dramen auf den großen Treffen zu spielen. Aber das Vertiefen von Konflikten, Dramen und Beziehungsgeflechten, das kann man halt auch gerne sozusagen im privaten Spiel dann nochmal vertiefen. Das wird natürlich von unseren Spielern ganz unterschiedlich intensiv genutzt, aber führt dann auch gerne mal dazu, dass man sich besonders, wenn man gerade sehr aktiv ist oder auch gerade super motiviert ist, auch teilweise mehrmals die Woche oder halt einmal die Woche bei kleineren und größeren Spielen trifft. Dadurch haben wir halt einfach ein tolles Tool, um sozusagen auf verschiedene Ebenen unserer ganzen Spielwelt abzubilden. Das ist natürlich alles sehr, sehr toll und ist auch das, was für mich auch einen großen Reiz dieses Hobbys ausmacht. Aber es birgt eben auch Problematiken, mit denen man sich vor allem als Spielleitung auseinandersetzen muss. Das tiefe Eintauchen in die Welt und die Tatsache, dass die Vampirwelt sozusagen nur eine Parallelwelt unserer modernen Realität ist, ist dabei eben Fluch und Segen gleichzeitig. Einerseits schafft es eben die oben erwähnte Tiefe und Immersion. Andererseits wirkt es meiner Ansicht nach noch stärker als in anderen Labs die Gefahr von Bleed, wo man Bleed eigentlich nicht haben will. Also ich erkläre das vielleicht mal ganz kurz. Bleed ist ganz, ganz grob zusammengefasst, wenn Emotionen oder Gedankengänge von dem Charakter ins OT auf den Spieler überbluten oder auch andersherum. Bleed ist ganz normal. Das findet in jedem Lab, in jedem Setting und mit jedem Spieler eigentlich statt. Meistens auf einer harmlosen Ebene. Und es kann auch was sehr Nettes sein. Also zum Beispiel, wenn du eine sehr, sehr schüchterne Person hast, die eine extrovertierte Rolle spielt und dann plötzlich im echten Leben selbstsicherer wird, weil die Selbstsicherheit so überblutet sozusagen. Und Bleed ist halt auch ein Tool, das eben richtig eingesetzt von der Spielleitung sehr immersives und emotionales Spiel schaffen kann. Also es ist kein definitiv negativer Begriff, aber das ist halt ein ganzes Thema für sich. Das will ich jetzt nicht philosophisch erörtern. Ich will halt nur darauf eingehen, inwiefern es eben bei uns dann problematisch werden kann. Problematisch und relevant für uns sind nämlich die Situationen, in denen dieses Überbluten Spieler belastet, halt zu OT-Konflikten führt oder es halt für Spieler schwieriger macht, sich halt aus dieser Welt zu lösen oder von ihrem Charakter zu lösen. Erlebt man jetzt diese Konflikte in einer so dichten Taktung und in diesem so dichten Rhythmus, kann es eben dann auch mal dazu kommen, dass man sich wirklich angegriffen fühlt, wirklich mies behandelt fühlt oder halt im schlimmsten Fall wirklich traurig und niedergeschlagen ist oder zu sehr halt die Rolle des Charakters noch annimmt, selbst wenn das Spiel schon lange vorbei ist. Und verstärkt wird das Ganze eben durch ein Setting, das anders als jetzt zum Beispiel ein Fantasy-Setting eben komplett in derselben materiellen Welt stattfindet, in der wir halt zur Arbeit fahren und unser normales Leben verbringen. Der Schlüssel zur Lösung dieses Problems liegt halt natürlich vor allem in der OT-Kommunikation, dass man das Problem überhaupt kommuniziert, darauf aufmerksam macht, dass es dazu kommen kann. Und dann muss man die Kommunikation zwischen den Spielern untereinander fördern, aber auch natürlich die Kommunikation zwischen der Spielleitung und den Spielern.
Wir hoffen natürlich, dass die Frage nicht zu persönlich ist, aber möchtest du uns erzählen, wie dich deine Rolle beeinflusst hat oder ob sie dich beeinflusst hat?
Mein erster Charakter war ein Toreador-Charakter, der halt sehr gesellschaftlich und auch sehr selbstbewusst war. Tatsächlich, dieses kleine Beispiel, was ich da eben genannt habe, mit dem durchaus positiven Bleed, war auch bei diesem Charakter gegeben, dass ich tatsächlich sehr viel selbstbewusster geworden bin, durchaus eine gewisse Selbstsicherheit und ein besseres Körpergefühl entwickelt habe. Und das war tatsächlich recht positiv. Negativ ist dann zum Beispiel, wenn mich Spieler nur IT erlebt haben und davon ausgegangen sind, dass ich auch diese blöde, arrogante Zicke bin im echten Leben, die ich da im Spiel dargestellt habe. Obwohl das hoffentlich natürlich gar nicht der Fall ist. Und ich eigentlich ganz nett und flauschig bin. Da habe ich mir dann auch wirklich Mühe gegeben, halt bei OT-Treffen oder so halt auch auf die Leute zuzugehen, gerade auf die, mit denen ich im Spiel Konflikte hatte oder zu denen mein Charakter halt ein bisschen gemein war.
Was uns jetzt natürlich brennend interessiert ist, wie sieht für die Katharsis ein guter Vampire-Spieler aus? Also was muss er oder sie mitbringen, damit die Person dann auch Spaß beim Spiel hat oder sich so einbringt, wie das gewünscht ist?
Uns ist es jetzt nicht besonders wichtig, dass wir jetzt gleich von Anfang an den perfekten Dramadarsteller haben oder den perfekten Schauspieler. Uns ist eher wichtig, dass die Person Spaß daran hat, sich eben in diese Welt fallen zu lassen und vor allem auch in das Drama fallen zu lassen und auch in Konflikte fallen zu lassen. Also das bedeutet, dass man dann nicht mit der Erwartung reingeht, ich möchte jetzt den richtig, richtig coolen Vampir spielen, der halt super dominant ist und alles auf die Reihe kriegt. Und da wird man wahrscheinlich sehr schnell sehr frustriert werden, sondern dass man Spaß daran hat, eine tragische Geschichte zu erzählen und sozusagen selber der Hauptcharakter in der eigenen Tragik ist. Es gibt halt viele Leute, viele Spieler, die denken, dass sie das wollen und dann bei uns anfangen und dann nach einer bestimmten Zeit merken, dass ihnen das nicht besonders viel Spaß bereitet. Und wie ich auch schon vorher gesagt habe, das ist total in Ordnung und das sagt nichts darüber aus, ob man irgendwie ein guter Spieler ist oder ein schlechter Spieler. Es ist halt eine ganz besondere Art, Spaß zu haben. Und wir haben dann aber auch Personen, die darin tatsächlich total aufblühen und darin eine gewisse Freiheit finden, sozusagen nicht diesen Drang zu haben, erfolgreich zu sein oder unbedingt zu siegen, sondern einfach unglaublich viel Spaß daran haben, zu spielen und Drama zu kreieren.
Hast du denn für uns einmal so ein Highlight oder etwas, was dich immer noch am Vampire Lab begeistert?
Du hattest erzählt, dass ihr verschiedene Teile eines großen Ganzen seid, ihr auch unterschiedliche Spielleitungen habt in den unterschiedlichen Domänen.
Ja, also es gibt definitiv Unterschiede zwischen den Spielgruppen. Die Spielleiter der jeweiligen Domänen haben dann doch recht unterschiedliche Stile oder Herangehensweisen, die auch dann natürlich immer eine etwas andere Crowd an Spielern anziehen. Und das bedeutet dann im Umkehrschluss auch, dass man sich nicht immer so vollkommen einig ist, wenn man sich dann eben in dem großen Spielleiter Zoom trifft. Aber ich finde, man kann das Ganze auch als einen riesigen Vorteil sehen und vor allem auch als Anreiz, sich dann gegenseitig zu besuchen, die unterschiedlichen Stimmungen und Stile der Domänen kennenzulernen und dann auch mit denen zu spielen. Natürlich haben wir einen gemeinsamen Rahmen und auch einen Konsens über das, was wir gemeinsam spielen, sonst könnte es diesen Verbund nicht geben, und auch denselben Anspruch an Immersion und Drama. Und letztendlich ja auch unsere gemeinsame große Geschichte, in der sich halt diese ganzen verschiedenen Ausprägungen unseres Spiels wieder in einem großen Ganzen zusammenfinden. Und ich denke halt, uns Spielleiter verbindet alle da die Leidenschaft für diese sehr einzigartige Welt, die wir in der Katharsis geschaffen haben, und eben auch der Anspruch, diese Welt für unsere Spieler so intensiv wie möglich erlebbar zu machen. Und auch wenn es da immer wieder Unterschiede und Diskussionen gibt, finden wir da eigentlich immer einen Weg, das möglich zu machen. Und das liebe ich auch ein Stück weit sehr an genau auch dieser Chronik, dass sie eben so alt ist, dass wir sozusagen seit den 90ern bespielte Geschichte haben und eben auch Charaktere haben, die dann teilweise wieder auftauchen können. Und das ist einfach ein sehr, sehr besonderes Gefühl. Und eben auch die Dichte und Immersion, die wir erschaffen durch diese verschiedenen Domänen und durch die Fülle an unseren sehr diversen und spannenden Spielern und Spielleiteransätzen da drin. Generell Vampire Lab, ich habe da teilweise eine etwas verklärte Sicht eventuell drauf, durch meine Kindheit und dass ich da eben die ganzen Geschichten darüber gehört habe. Und ich glaube, ich versuche immer so ein bisschen das Bild, das ich als Kind sozusagen von dieser epischen Vampirwelt hatte, im Lab dann tatsächlich als Spielleitung jetzt auch umzusetzen. Natürlich angepasst mit den ganzen Erkenntnissen, die ich in den letzten Jahren über die Spielrealität gewonnen habe. Aber dieser Zauber der Welt und auch der Zauber von Drama und dieses sich fallen lassen in eine Welt, in der eben nicht alles sicher ist und der man nicht gewinnen kann, der Zauber lässt mich halt eigentlich nicht los.
Ja, vielen Dank, dass du uns einen Einblick gegeben hast und ja, so viele Informationen mit uns geteilt hast. Wir wünschen dir noch einen schönen Tag und natürlich hoffen wir auch, dass wir dich bald wieder an irgendeinem dunklen Ort bei Kerzenschein sehen. Mach's gut! Ja, meine Erfahrungen mit Vampire Lab sind ziemlich spärlich gesät. Ich war auf einer Con und einem Domänenabend. Und dann kam Corinna und hat uns die Pandemie gebracht und das Spiel versaut. Naja, und in dem Sinne habe ich noch nicht so viel Erfahrung gemacht. Ich würde aber einfach mal sagen, ich erzähle ein bisschen. Und ich bin ganz typisch ins Spiel gestartet und zwar mit einem Ghoul-Charakter. Nun, und ich habe als Ghoul begonnen. Das ist aber keine Überraschung, denn eigentlich steigt jeder erstmal als Ghoul ins Spiel ein. Ein Ghoul, falls ihr nicht so viel damit anzufangen wisst, ist ein blutabhängiger Mensch eines Vampirs, also quasi ein Diener. Das Konzept des Ghouls eignet sich einfach für den Einstieg sehr gut, weil du erstmal auch zu irgendjemandem gehörst. Also wahrscheinlich bist du mit deinem Vampir dort an dem Domänenabend zum Beispiel und erledigst Aufgaben für ihn oder musst Dinge ausspionieren, musst dich irgendwie vorstellen oder deinen Meister präsentieren. Und das ist eigentlich ziemlich cool, denn der Spielende des Vampirs kann dir Aufgaben geben und somit ja auch eine Beschäftigung, vor allem wenn du irgendwie vielleicht auch ein bisschen unsicher bist beim Spiel. Denn wenn man da irgendwie so reinkommt und jetzt nicht der super geborene Spielende ist, dann kann so eine Situation auch erstmal sehr ungewohnt sein, bis hin zu vielleicht auch etwas beängstigend. Umso besser ist es dann, wenn vor allem diese ganzen im Spiel hungrigen Vampire dich anschauen, dass du irgendwie eine Aufgabe hast. Und da liegt es natürlich auch OTH ein bisschen an demjenigen, der den Vampir spielt, wie er mit dir IT umgeht und welche Aufgaben er für dich hat.
Also meine Erfahrung mit Vampire und Vampire the Masquerade beginnt tatsächlich mit dem Pen and Paper. Das ist das erste Pen and Paper, was ich je gespielt habe. Und ich habe auch erst LARP gemacht und dann von dem Konzept Pen and Paper erfahren. Normalerweise ist es, glaube ich, andersrum. Das heißt, mir wurde Pen and Paper auch erklärt mit, ja, das ist wie LARP, nur am Tisch und ohne, dass man sich verkleidet. Und mit Würfeln. Das Konzept fand ich fantastisch und dann wurde ich eben in so eine Spielgruppe eingeladen, die Vampire gespielt haben, und zwar den Sabbat. Und das ganze Ding hat mich wirklich fasziniert. Also erstmal wegen dieser düsteren Welt und den ganzen Clans und diesen Vor- und Nachteilen und die alle haben und dieses Zusammenspiel, dieses gemeinsame Intrigenspiel, das hat mir einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dieser Gruppe beigetreten bin und obwohl ich in Rostock noch gewohnt habe, zweimal im Monat dann
3 Stunden Flixbus nach Hamburg gefahren bin, damit ich da mitspielen kann. Hat mich schon begeistert, war schon gut. Hat schon Spaß gemacht. Und dann wurde ich eben auch gefragt, ob ich vielleicht mal mitkommen möchte, um das live zu spielen. Wie Maike ja schon gesagt hat, ich bin dann als Ghoul mitgegangen. Und das war alles erstmal ein bisschen aufregend und unheimlich. Und eben, aber naja, so aufregend und unheimlich, dass ich gerne weiter mitgemacht habe.
Ich glaube, man muss sich darauf gefasst machen, dass man mit vielen Themen konfrontiert wird, die auch im Real Life passieren, also die auch nicht so schön sein können. Das Spiel beruht viel auf negativen Aspekten, auf Drama, auf Konflikten. Und ich glaube, wer das nicht aushalten kann, der sollte wahrscheinlich nicht ins Vampire Lab gehen. Es gibt so viele schöne Settings da draußen, so viele schöne Genres. Und ich denke, für jeden gibt es ein passendes Lab. Aber Vampire Lab ist für alle, die Bock auf Konfliktspiel haben, die Lust auf sehr intensive Szenen haben. Und ich meine jetzt nicht intensiv, sondern einfach spannende, teilweise sehr tiefgehende Situationen. Wer darauf Bock hat, der ist da, glaube ich, genau richtig. Deswegen schaut euch doch mal um, wer bei euch in der Stadt vielleicht sogar eine Vampire-Chronik am Laufen hat.
Die Vampire-Chronik spielt ja in der Camarilla, also ein bisschen gediegener als der monströse Sabbat, die als mordende Horden durch die Gegend ziehen. Und ich wurde auch gleich mitgenommen zu einer Tanzveranstaltung so der Camarilla. Also das war schon sehr, sehr beeindruckend. Die hatten einen Saal gemietet und der war dann dekoriert und alle sahen toll aus. Manche sahen sehr gruselig aus, wie man sich das halt vorstellt mit einer Horde von Vampiren. Was mich auf jeden Fall auch sehr beeindruckt hat. Habe ich das Wort beeindrucken jetzt schon sehr häufig gesagt? Okay, dann schneidest du es raus. Was mich auch sehr beeindruckt hat, war die Spieldichte, auf jeden Fall. Also ich kannte das aus dem Fantasy Lab mehr so, dass man natürlich versucht, IT zu sein, aber sowas wie, ey, mal kurz OT oder ich muss mal schnell zum Auto laufen oder so, das kommt halt doch häufiger mal. Und es reißt einen so ein bisschen raus. Und ich hatte das allerdings eher als so, naja, gegeben, angenommen. So gut, damit muss man eben leben. Das ist Teil des Hobbys. So, dass man halt versucht, irgendwie wenigstens ein paar dichte Spielmomente zu haben, aber zwischendurch immer mal da rausfällt. Und dann habe ich Vampire gespielt. Und da gab es das auf einmal gar nicht mehr. Es war komplett IT, wenn da jemand sagt, ich gehe zum Auto, dann ist der Vampir, den er spielt, mit dem Auto da und er holt sich kurz die Schlüssel, um dahin zu gehen. Wenn jemand allein durch die Gänge geht, ist er IT. Genau, das war auf jeden Fall mal was Neues. Und ich hatte auch mal das Erlebnis, da habe ich schon meinen ersten eigenen Charakter gespielt. Also mein erster Live-Charakter, also Vampire-Live-Charakter, war eine Nosferatu. Also ja, schön mit pickeliger Halbmaske und heruntergekommenem Aussehen. Und ich konnte mich schön im Dreck wälzen und in den Ecken herumtreiben. Und irgendwann kam dann mal eine neue Spielerin auf mich zu. Und im Hinterkopf dachte ich so, oh Mensch, die kennst du doch. Aber ne, es ist Vampire Lab. Das heißt natürlich, bin ich mit Serious Business Gesicht durch die Gegend weitergegangen. Und dann kam sie auf einmal auf mich zu und dachte so, hey, Silvia, voll cool, dich hier zu sehen. Und ich war so, was tut sie da? Was tut sie? Oh Gott. Und ich habe sie so zur Seite genommen und meinte so, ey, schön dich zu sehen, aber das kannst du hier nicht machen. Das war echt so ein seltsames Gefühl, weil man es einfach nicht mehr gewohnt ist, dass Leute aus der Rolle fallen. Weil die Leute sind IT einfach. Sind sie. An alle Vampire-Spieler, die jetzt zuhören und mit den Augen rollen und denken, oh, diese Fantasy-Lapa wieder. Keine Ahnung vom echten Leben. Fantasy-Lap macht auch Spaß auf andere Weise.
Ich glaube, eine Sache, die mich an diesem Setting besonders begeistert hat, ist die Möglichkeit, jederzeit und überall zu spielen, dadurch, dass es kontemporär ist, also in der Gegenwart spielt. Ich könnte mich abends mit jemandem verabreden und IT durch die Stadt laufen und dann halt ein bisschen mit meinem Charakter spielen und auch alles, was man halt da so macht, auf jeden Fall das, ja, eigentlich doch fast alles, es sei denn, es ist nicht irgendwie zugelassen in der Spielleitung. All diese Sachen passieren auch dann wirklich mit deinem Charakter. Also du musst nicht abwarten, bis du einmal im Monat spielen kannst, sondern du kannst auch zwischendurch immer mal irgendwelche Treffen ausmachen und dadurch sehr, sehr regelmäßig spielen und auch deinen Charakter immer irgendwie weiter nach vorne bringen.
So
tolle Situationen waren eher immer dann so Kleinigkeiten. Wir sind irgendwann mal nachts spazieren gegangen. Also, wir haben gespielt, dass jemand auf dem Friedhof gefangen ist. Wir haben natürlich nicht auf dem Friedhof gespielt, sondern in einem Gebiet neben dem Friedhof. So, aber man sollte ja jetzt auch ein bisschen Anstand und so behalten. Spielt nicht auf Gräbern, Leute. Macht das nicht. Aber wir waren also neben dem Friedhof und wollten da jemanden suchen. Ich habe da noch den Ghoul gespielt und die Vampire haben sozusagen die Menschen als so ein bisschen vorgeschickt, falls dann irgendwelche bösen Geister auf uns zukommen oder was auch immer passieren könnte. Wir haben uns da richtig ein bisschen reingesteigert, hatten dann so ein Telefon auf Lautsprecher mit den Vampiren, die hinter uns gegangen sind. Haben da sozusagen diese leichte Panik, oh Gott, vielleicht kommt gleich hier irgendwas um die Ecke oder wer weiß, mit welchen Mächten wir hier gespielt haben und so. Man spielt aber ja noch in der echten Welt und dann kamen Leute, die mit dem Hund spazieren gegangen sind auf dem Parallelweg, die eben gehört haben, wie wir uns erschreckt haben und dann kam dann sowas wie, ja, Entschuldigung, ist bei Ihnen alles in Ordnung? Und wir haben so, ja, ist alles in Ordnung. Und dann kommen aus dem Lautsprecher des Telefons, was ist da los? Und dann so, und leider war es halt sehr laut. Und er ist so, ja, hier sind nur Leute, die gefragt haben, ob alles in Ordnung ist.
Sag ihnen, es ist nur ein Spiel.
Also, es ist nur ein Spiel. Und ja, so, okay. Er ist noch eine Weile bei uns parallel gegangen. Ja, aber nachdem er gesehen hat, dass manche von uns dann doch ein bisschen, ich sag jetzt mal, offensichtlicher verkleidet waren, ist er dann abgedreht. Aber IT gesehen wäre das ja fast ein Maskeradebruch gewesen, weil man darf ja schließlich nicht die menschliche Welt informieren, dass es Vampire wirklich gibt. Also von daher, das war schon nah dran, aber es hat schon auch Spaß gemacht. Es tut mir sehr leid für denjenigen, der dann vielleicht gedacht hat, oh nein, vielleicht sind da Leute in Gefahr. Aber ich glaube, er war beruhigt, als er dann weitergegangen ist. Ja, ich habe eine Weile Pause gemacht mit Vampire Lab und werde jetzt wieder einsteigen. Der Charakter ist fertig. Ich hatte auch schon ein Prälude. Also wir haben eine kurze Vorgeschichte gespielt aus meiner Vergangenheit, damit ich einfach nachher, wenn ich dann in die Gesellschaft reingeworfen werde, auch ein gutes Gefühl damit habe und den Charakter schon mal ausprobiert habe. Wie ja schon erwähnt wurde, es gibt nicht viel Plot beim Vampire. Es gibt vor allem die Charaktere und ihre Geschichten und das ist der Plot. Und wenn das dann nicht stimmig ist oder so, dann ist es natürlich ein bisschen schade. Klar, der Charakter verändert sich am Anfang noch ein bisschen, bis man den gefunden hat, aber naja, so die Basics sollten auf jeden Fall stimmen. Und das ist eine Toreador und ich bin sehr aufgeregt, wie ich das wohl hinkriege, da eine Gesellschaftsdame mit perfekten Etikettekenntnissen spielen zu können. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Aber Nina, dann machen wir doch mal mit dir weiter. Erzähl mal, was bei dir so? Vampire? Erzähl mal eine Story.
Ja, eine Story, weiß ich nicht. Habe ich jetzt nicht auf der Tasche. Aber ich musste auch noch mal so ein bisschen daran denken, wie es ist, als Ghoul einzusteigen in dieses ganze Thema und im Spiel. Und dass man jederzeit als Snack enden könnte oder als Rachemittel vom eigenen Master gegenüber anderen Vampiren. Und ja, so ein Vampir ist halt irgendwie fies und es werden immer Intrigen gesponnen und Intrigen haben ja auch irgendwas mit Konfliktspiel zu tun. Wir dachten nur, es würde wahrscheinlich die heutige Folge sprengen, wenn wir auch noch das eigentlich ziemlich riesige Thema Konfliktspiel aufmachen würden. Deswegen gibt's dieses Thema auch nochmal in einer separaten Folge für euch. Also macht euch gefasst, es gibt da einige Themen von Safe Words bis ja auch Grenzen, die man vielleicht nicht überschreiten sollte, wenn es um Konfliktspiel geht.
Maike hatte ja vorhin kurz den Begriff Bleeding erwähnt und sagte, sie möchte nicht weiter darauf eingehen. Allerdings ist der uns im Kopf hängen geblieben und darum haben wir gedacht, ja, also Maike haben wir zu so vielen Themen ausgequetscht, dazu können wir einfach jemand anderen fragen und darum haben wir jetzt Kai hier und Kai erzählt uns was zum Thema Bleeding im Lab. Hallo Kai. Ja, wir freuen uns, dass du uns was zum Bleeding erzählst. Ja, da würde ich jetzt total gerne direkt mit dir einsteigen. Ich habe so eine ungefähre Vorstellung, was das bedeutet, aber wie würdest du das direkt erklären?
Bleed ist ja eigentlich das Überfließen von Emotionen zwischen realer und simulierter Welt. Das kennt ja jeder aus dem Spiel heraus. Und das ist eigentlich ein Teil deswegen, weswegen wir auch spielen, weil wir natürlich auch in dieser Welt emotionale Dinge erleben wollen. Sonst wäre das ja einfach nur so, dann können wir es auch ins Brettspiel spielen und sagen, ja, okay, wir machen hier einfach nur, ich würfel mal und fertig ist die Laube. Aber das ist ja genau das, was wir wollen. Problem ist, dass unsere Köpfe nicht besonders gut da drin sind, simulierte Erfahrungen von echten Erfahrungen auseinanderzuhalten. Das kennen die Empfindlicheren von uns, wenn sie mal einen Horrorfilm ansehen, dass sie dann vielleicht irgendwie tagelang danach Albträume haben. Auch das ist in gewisser Art und Weise Bleed. Ich persönlich glaube sogar, dass es da eine Unterscheidung geben sollte von primärem Bleed, was eigentlich so das ist, was meistens darunter verstanden wird, nämlich wirklich dieses emotionale Überfließen. Es gibt aber aus meiner Sicht auch tatsächlich so etwas wie sekundären Bleed, was sich darin äußert, dass Erfahrungen, die man im Spiel macht, sei es nun positive oder auch negative, mit in den eigenen Erfahrungsschatz einfließen und tatsächlich dann langfristig Dinge prägen. Und da wird normalerweise dann auch unterschieden zwischen Bleed-in, heißt also, Dinge vom Spieler beeinflussen den Charakter. Das kann so lapidar sein, wie ich bin heute Morgen schlecht aufgestanden, hatte, habe echt eine fiese Laune und mein Charakter hat jetzt auch fiese Laune, obwohl eigentlich die Spielsituation das nicht haben. Das ist, glaube ich, der harmloseste Teil von sowas. Es kann aber auch sein, ich mag einen Spieler nicht und lasse es jetzt ein bisschen an dem Charakter von demjenigen aus. Das wären dann schon eher so die Sachen, die problematisch wären. Das andere ist Bleed Out, das heißt also vom Charakter wieder zurück auf den Spieler selbst. Das Beispiel, was dann immer gerne kommt, ist so, ich flirte mit meinem Spielercharakter, einen anderen Spielercharakter an und irgendwann merke ich so, ich fühle mich halt auch zu dem Spieler hingezogen. Und da merkt man dann halt auch, wie problematisch irgendwie Bleed halt ganz schnell werden kann, weil das eine hat mit dem anderen eigentlich nichts zu tun, aber der Kopf oder das Herz kriegt das halt eventuell nicht auseinandergehalten. Und das kann ernste Probleme verursachen, weiß ich tatsächlich aus eigener Erfahrung.
Oh, das heißt, du hast dich auch mal im Spiel verliebt. Du musst natürlich nicht drüber sprechen, aber neugierig sind wir schon.
Doch, ja, kann ich gerne. Mein Charakter hat sich, das war auch tatsächlich eine so geklärte Situation zwischen der Spielerin und mir, dass halt auch das Vertrauen da war und dass halt auch ganz klar war, das ist jetzt Spiel und nichts anderes und kein Anbaggerversuch. Also eigentlich die beste Situation, um Bleed zu vermeiden. Das Spiel ist aber so intensiv geworden sukzessive, dass irgendwann wir uns tatsächlich zusammengesetzt haben und gesagt haben, wir müssen hier dringend mal einen Gang runterschalten, das wird hier zu heftig und haben das entsprechend auch eingefangen. Es hat trotzdem zumindest auf meiner Seite tatsächlich, es hat mich meine damalige Beziehung gekostet, weil meine Freundin sehr zu Recht sehr eifersüchtig war. Sie konnte nicht in mich hineingucken und sehen, dass das ja auch etwas ist, was gar nicht gewollt ist und was wir auch versucht haben dann abzustellen, was uns dann auch sehr elegant gelungen ist, weil es auch sehr gut in die Geschichte gepasst hat, dass es da einen riesigen Bruch gibt. Aber das ist halt auch gleichzeitig so ein bisschen das, wo man sieht, so, das wird dann natürlich packend und das war natürlich eine sehr intensive Erfahrung für alle beteiligt. Aber es zeigte halt auch eben auch so, dass es halt ganz, ganz wichtig ist, wenn man das bemerkt, dem Ganzen eine Auflösung zu geben, sich danach halt auch nochmal so zu treffen und halt klarzustellen, dass es gerade ganz toll anfühlt, aber dass das nicht echt ist.
Was ist denn dann die Form von Bleed, die du dir wünschst im Spiel? Also das Best-Szenario?
Also Sachen, die natürlich irgendwie Spaß machen, sind so ein bisschen Angst zum Beispiel. Oder wenn so ein kleines Tickchen Wut oder Trauer oder dass diese Dinge, die einem dann auch helfen, die Rolle besser zu spielen, weil sie einen so ein bisschen mitbefördern. Und man nicht nur denkt, ja, in der Situation, ja, was würde mein Charakter denn tun? Ja, da ist jetzt gerade meine Mutter gestorben, dann bin ich wohl jetzt traurig. Sondern, dass man das tatsächlich auch ein bisschen mitfühlen kann und dann aus dieser Situation, aus diesem Bleed heraus natürlich auch diese Rolle besser fühlen kann, eine bessere Geschichte erzählen kann und auch die Tragik erfahren. Wir spielen ja, um Erfahrungen zu machen, die wir sonst nicht erfahren würden.
Ja, ich fand es auch immer sehr bezeichnend, dass die Chronik, in der wir spielen, Katharsis heißt. Ich glaube, ich habe irgendwann mal in der Schule gelernt, dass das bedeutet, die Reinigung der Seele durch das Fühlen von Emotionen. Ich glaube, ich habe im Zusammenhang mit dem Theater davon gesprochen, also dass das Publikum dann mitgerissen wird in diese Emotionen, die die Schauspieler dann auslösen durch ihr Spiel, dann dem Publikum die Seele gereinigt wird. Ja, jetzt haben wir das natürlich im Spiel, wo man mitgerissen wird in Emotionen und wir halt auch Emotionen ausleben können, die wir im normalen Leben entweder nicht haben oder die man nicht ausleben kann oder darf.
Genau, man kann sich halt auch wirklich mal in negative Emotionen wirklich hineingeben. So Sachen, die man sich sonst nicht erlauben würde oder die man einfach auch wirklich kindisch oder auch einfach unerwünscht empfinden würde.
Ich weiß natürlich nicht, wie andere Leute das erleben, aber bei mir persönlich ist das zum Beispiel so, wenn ich im Spiel dann mal ausgelebt habe, also na, wenn ich da mal unglaublich wütend auf jemanden war oder so, oder dann brauche ich das im echten Leben dann auch nicht mehr.
Ja, das glaube ich auch. Es gibt sicherlich auch wirkliche Thrill-Seeker, die wirklich so dann mal ausprobieren, wie weit sie mit irgendwas gehen können. Aber die meisten Leute, glaube ich, die probieren da einfach mal ganz vorsichtig Dinge aus, die ihnen hochgradig unangenehm sind. Hoffentlich ist das Spiel, in dem die Leute spielen, dann jeweils ein einigermaßen sicherer Ort für solche Sachen. Ja, dann kann ich halt auch mal ausprobieren, was geht denn in zum Beispiel einem Rassisten vor? Das finde ich ganz, ganz schwierig. Ich habe einmal in meinem ganzen Leben sowas gespielt und ich habe mich vor mich selbst geekelt. Das war allerdings tatsächlich ganz, ganz spannend zu sehen, einfach, wenn man sich in so eine Rolle gibt, was an Gedanken einem da durch den Kopf gehen. Und das kann einem tatsächlich dann auch helfen, mit solchen Sachen im echten Leben umgehen zu können.
Ja, kannst du uns denn mal von einer Erfahrung von dir berichten, wo du Bleed im Spiel erlebt hast und ja, wie damit dann umgegangen wurde oder wie du damit umgegangen bist?
Ich glaube, ich würde tatsächlich bei hartem Konfliktspiel immer bevorzugen, am besten vorher mit den Hauptakteuren zu sprechen. Wie gut das geht, ist natürlich dann immer sehr oder sehr abhängig davon, wo der Schwerpunkt des Spiels liegt. Sowas ist grundsätzlich natürlich immer einfacher bei Leuten, die vor allen Dingen eine tolle Geschichte spielen wollen, die allerdings nicht vor allen Dingen als Schwerpunkt kompetitiv spielen. Weil wer gewinnen will, da ist dann halt konstruktives Arbeiten deutlich schwieriger. Und die Leute dann einfach zu fragen, so, pass auf, ich habe hier Folgendes vor. Wollen wir den Rahmen abstecken? Das kann halt so weit gehen, dass man sagt, okay, wir besprechen diesen ganzen Story-Arc und planen den hart durch und spielen den eben nicht improvisiert, sondern tackern den zumindest irgendwie in weiten Teilen fest. Genau. Andere Sache, ich glaube, jedes Spiel braucht was Konfliktspiel hat, braucht sowas wie Safe Words oder so, Sicherheitsklauseln. Vielleicht sollte das an der Stelle sogar noch ein bisschen weitergehen, weil es gibt Situationen, wo der andere so überfahren ist von dem, was passiert, dass er nicht mehr in der Lage ist, die Safeguards zu gebrauchen. Das passiert, glaube ich, häufiger, als man so denkt. Einfach gerade, wenn Leute vielleicht sogar auch in bestimmten Dingen traumatische Erfahrungen gemacht haben, dann switcht einfach da an der Stelle was um. Da ist da nicht mehr so, dass die Leute sagen, oh, das geht mir jetzt aber ein bisschen weit, sondern die sind direkt in einer Situation, in der sie sich halt völlig überfordert fühlen. Gerade bei körperlichem Konfliktspiel dieses, dass man dem anderen immer klar macht, dass das jetzt Spiel ist. Aber das führt halt total gut halt zu dem letzten so. Eigentlich, dass du irgendwie hinter jedem intensiven Konfliktspiel haben solltest, was allerdings erstaunlich häufig nicht passiert ist, dass du irgendeine Art von Debriefing hast, dass du nochmal Zeit mit den Leuten verbringst, mit denen du jetzt gerade diesen Konflikt hattest, einfach um nochmal alle Seiten darin zu versichern, dass Spiel Spiel war und dieses Spiel jetzt beendet ist und dass dieser Konflikt sozusagen im nächsten Spiel aufgegriffen werden kann, aber jetzt auch ruhen darf.
Ja, Kai, vielen Dank für diesen Einblick, dass du uns in dieses Thema reingeführt hast, was ja auch ein bisschen deeper ist als das, was wir sonst so behandeln. Auf jeden Fall für uns war das auch nochmal ein Grund, darüber nochmal zu sprechen und nochmal drüber nachzudenken. Und sowas im Hinterkopf zu behalten, ist, glaube ich, gar nicht so schlecht.
Ich würde sagen, hier sind wir am Ende unserer Folge. Wir hatten heute super viel Input. Vielen Dank nochmal an unsere Gäste, die mit dabei waren. Danke an Maike und an Kai. Ihr wisst ganz genau, wenn ihr uns supporten wollt, dann findet ihr uns auf diversen Social-Media-Kanälen wie Instagram, Facebook und natürlich hier auch bei Spotify und anderen Podcast-Plattformen.
Dann bleibt mir nur noch zu sagen, habt einen wunderschönen Abend, genießt die dunkle Nacht, den Sternenhimmel und die gruseligen Gestalten in den Schatten, die euer Blut saugen wollen. Ich meine, genießt den Abend. Bis bald.
Ciao.